Ja, guten Morgen, liebe Geschwister. Grüße auch alle, die über Telefon oder am Bildschirm mit uns hier verbunden sind. Richte auch nochmal Grüße aus von Johannes, meinem Schwiegervater, der ja gestern Abend da sein konnte. Er hat mir extra nochmal aufgetragen, als ich ihn daheim abgesetzt habe, euch nochmal zu sagen, wie sehr er sich einfach gefreut hat, gestern Abend hier sein zu können. Er kommt ja am Freitag nochmal wieder. Wird uns einen Wortdienst halten, freuen wir uns drauf. Aber es war natürlich schön für ihn, das zu sehen und auch zu sagen, er konnte mal hierher kommen und mal mit allen sprechen, ohne dann auch noch einen Wortdienst machen zu müssen. Das wäre in Summe dann wohl etwas viel dann auch für ihn. Ja. Aber da freuen wir uns und ja, steigen ein ins Thema. Unser Bürgerrecht, unser Bürgertum ist in den Himmeln. Und du hast es angedeutet, es hat schon ein Stück weit natürlich viel mit dem Ziel zu tun, was wir erwarten. Das Ziel unserer Wanderung, wenn das irdische Leben vorbeigeht, ist dann wirklich im Himmel bei ihm. Ja, das bringt der Paulus ja auch zum Ausdruck. Die Stelle lesen wir nachher auch noch. Aber ich habe das oft auch so gelesen, diese Stelle. In jüngeren Jahren habe ich gesagt, das ist eine Stelle vielleicht eher so für die älteren Leute, die schon etwas näher an diesem Übergang sind, vom Irdischen ins Himmlische. Und das ist aber falsch. Also diese Stelle gilt eigentlich uns allen, egal wie alt wir sind und egal wie lange wir schon im Glauben stehen. Ich habe mal gesagt, alternativ könnte man auch sagen, ins Auge fassen, wo wir zu Hause sind, nicht wo wir sein werden. Wir sind zu Hause. Dieses Bürgerrecht haben wir jetzt schon. Ja, wir werden feststellen, dass wir quasi, wenn wir zum Glauben kommen, wenn wir das Wort der Wahrheit gehört haben, erkannt haben, zum Glauben kommen und mit dem Heiligen Geist versiegelt werden, dann bekommen wir damit auch dieses Bürgerrecht in den Himmel zugesprochen. Wir bekommen quasi schon den Pass in diesen Bereich. Ja, und das wirkt sich dann natürlich ganz stark in unser irdisches Leben hinein, in unseren irdischen Alltag hier hinein aus. Es ist schon klar, fast alles, was den Tag über bei uns abläuft, hat wenig Himmlisches an sich. Auch wenn wir als Gläubige unseren Alltag natürlich auch aus der Perspektive Gottes, aus der Perspektive des Wortes Gottes beurteilen. Aber wir sind natürlich in diese irdischen Dinge hineingestellt. Paulus schreibt aber auch ganz konkret an die Philipper, das Kapitel vorher, Kapitel 2, Vers 14, tut alles ohne Murren und Zweifel, damit ihr tadellos und lauter seid oder auch werdet, unbescholtene Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter dem ihr leuchtet wie Himmelslichter in der Welt, indem ihr das Wort des Lebens festhaltet oder auch darstellt. Also der Paulus hat schon einen klaren Auftrag auch an die Philipper da gegeben in diesen Versen und ich denke, das ist in den Verkündigungen, die wir gehört haben in den letzten Tagen, auch deutlich geworden, dass uns das natürlich beschäftigt. Wir haben vom Zorn auf die Regierung gehört, vom Wut. Wir haben von dem Brief, den der Tobias geschrieben hat, an seinen Ministerpräsidenten gehört. Das beschäftigt uns, das beschäftigt mich auch. Der Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor hat bei mir in der Firma ein kleines Erdbeben natürlich erzeugt. Ja, das betrifft mich direkt. Ja, also ich habe auch einen neuen Job bekommen deswegen. Ja, also das ist was, was uns natürlich beschäftigt. Ja, und wo wir uns Gedanken machen, ja, und wo wir uns überlegen müssen, wie sehen wir als Gottes Kinder, als Gottes Söhne, wie sehen wir da drauf, wie reden wir darüber, wie stellen wir uns da drauf ein. Und ich meine, ich fand es sehr gut, wie wir das mit der Obrigkeit, wie du Eberhard das thematisiert hast, ja. Natürlich ist es schwierig, wenn wir sehen, dass unsere Regierung ganz und gar auf gottlosen Wegen geht. Und ich glaube, dass ich noch nie eine Regierung erlebt habe, solange ich lebe, die gottloser war als die, die wir jetzt haben. Ja, und ich weiß nicht, ob noch mal eine bessere kommt. Ja. Damit müssen wir uns leider abfinden. Wir haben auch keine Verheißung, dass eine gottgemäße, oder eine auf Gott schauende Regierung kommen wird. Im Gegenteil, wir wissen, dass es immer mehr in diese Richtung auch gehen muss. Und wir sehen das kommen, wir sehen das wie eine Gewitterfront auf uns zukommen, ja, dass in Zeiten, wo es um existenzielle Probleme geht, Energieversorgung oder auch Bildung unserer Kinder während Corona waren ja existenzielle Themen, ja, dass dann im Prinzip Themen nebenbei untergeschoben werden, wie dass du jetzt als Deutscher einmal im Jahr dein Geschlecht dir neu aussuchen darfst, ja, wo du denkst, das kann ja wohl nicht wahr sein. Und das sind Dinge, die bedrücken mich. Und da habe ich jetzt weniger Wut, da habe ich fast schon auch Mitleid und bin traurig darüber. Es macht mich traurig. Es macht mich traurig, wie kreischende Frauen für Abtreibung protestieren auf den Straßen, wo ich sage, was ist das eigentlich? Ja, aus unserer Perspektive des Glaubens, des Wortes Gottes her, ist es einfach was uns traurig machen muss, ja, wo wir ein Stück weit auch, wo ich ein Stück weit auch wirklich regelrecht auch Mitleid habe und wo wir auch ins Gebet geführt werden. Deswegen, als wir einen Gebetsgottesdienst zum Thema Obrigkeit hatten, auf der Höhe habe ich gesagt, noch nie war die Regierung so gottlos wie jetzt, aber noch nie hat sie mehr Gebet gebraucht wie jetzt. Das muss uns da hineinführen, ja, und ich denke, wir sollten uns da nicht in Zorn üben und Gericht herbeisehen. Das Gericht wird kommen, aber das müssen nicht wir machen, das wird der Herr machen. Und es gilt auch darüber, dass diese Regierung, wie alle anderen Regierungen auch, von Gott eingesetzt sind. Und wenn Paulus von der Obrigkeit schreibt, Paulus wurde von der Obrigkeit hingerichtet. Ja, und Paulus hatte mit Nero jemanden, der wirklich überhaupt nicht in der gleichen Spur war als höchste Obrigkeit. Also von dem her ist uns da aus dem Wort Gottes schon einiges gegeben, ja, und dass wir als Himmelslichter in der Welt leuchten sollen, ist ein Auftrag, den Paulus hier auch formuliert, eben in diesem Zusammenhang, dass wir inmitten eines vertretenen und verkehrten Geschlechts sind. Und genau das ist aber das, was wir wahrnehmen, und darunter leiden wir ja auch wirklich ein Stück weit. Aber ich glaube, es ist auch eine gute Gelegenheit, in Gesprächen auch mit Kollegen oder auch in der Familie oder mit Nachbarn einfach Position zu beziehen. Also dieses Leuchten heißt erstmal auch, ein Stück weit klare Position zu beziehen und das, was wir dagegen halten können, für uns auch dagegen zu halten. Ja? Es wird ja keiner gezwungen, sein Geschlecht zu ändern oder keiner gezwungen, einen gleichgeschlechtlichen Partner zu heiraten. Ja? Wir machen das anders als Gläubige und wir stellen das auch dar. Wir leben gemäß des Wortes Gottes, ja, und sagen das auch ganz deutlich, ja, wenn es die Gelegenheit auch dazu gibt. Und je mehr es in diese andere Richtung, in die Gottlosigkeit reingeht, desto mehr werden wir als Kontrast, als Gläubige irgendwo auch auffallen. Ja. Und das wünsche ich uns, dass wir uns da nicht einschüchtern lassen und dass wir uns da auch nicht irgendwo mitreißen lassen in eine falsche Richtung, sondern dass wir klar und fest stehen, so wie es da steht, indem ihr das Wort des Lebens festhaltet und darstellt. Also wir haben einen Halt, ja, das unveränderliche Wort Gottes, das sich nicht dem Zeitlauf anpassen muss und auch nicht angepasst werden muss. Das müssen wir eben festhalten. Ja, und das heißt auch, dass wir unser Bürgertum, was wir in den Himmeln haben, dass wir uns dessen immer wieder, das ist wichtig, ganz neu auch bewusst werden. Wir sind, wenn wir das Bürgertum in den Himmeln haben, wir sind hier auf der Erde Fremdlinge. Ja, wir sind hier nicht voll und ganz zu Hause. Wenn man mich jetzt die letzten Wochen beobachtet hätte, was habe ich denn so gemacht, habe ich natürlich auch viel im Wort Gottes auch gelesen, in der Vorbereitung von Neudorf, aber ich habe auch viel an unserer neuen Terrasse gearbeitet. Das hat mich viel Schweiß gekostet, viel Kreuzweh. Und da könnte man schon sagen, musste ich denken, wenn ich dann auf der einen Seite irgendwo auch an die Dienste hier dachte und auf der anderen Seite da meine Fliesen verlegt habe, irgendwo ist es da schon irgendwo ein Widerspruch. Ja? Jetzt baue ich da meine irdische Hütte neu, ja? Und habe eigentlich mein Bürgertum in den Himmeln. Das ist ja eigentlich ein logischer Bruch. Ja? Aber das drückt es genau aus. Natürlich sind wir in unser irdisches Dasein hineingestellt. Natürlich haben wir unseren Broterwerb zu verdienen. Ja? Und müssen da natürlich gewisses Zeit und Energie dafür reinstecken. Aber es ist ein großer Unterschied, ob es nur das ist, was wir eben im Kopf und im Sinn haben, was uns bewegt, oder ob es eben auch noch das Wesentliche gibt. Ja, ich sage immer, ein wichtiges Thema ist, wo investieren wir hinein? Wir investieren zwangsläufig in viel vergängliche Dinge hinein, aber wir können und müssen als Gläubige viel natürlich auch in das Unvergängliche hinein investieren. Und das Unvergängliche ist ja genau auch das, was das Bürgerrecht in den Himmeln auch tatsächlich beschreibt und ausmacht. Und so soll es natürlich sein, dass auch wenn wir im Irdischen tätig sind, dass wir durchdrungen sind vom Geist Gottes, den wir als Gläubige haben, und dass wir das, was der Geist Gottes in uns bewegen will, auch zur Entfaltung und zur Wegung kommen lassen sollen. Ja, Paulus spricht deswegen in seinen Briefen sehr oft ja auch vom Wandel. Ja, zum Beispiel in Kolosser 1, Vers 10, lesen wir nachher noch näher, vom Wandel, der würdig des Herrn ist. Dieser Wandel, der würdig unseres Herrn ist, der äußert sich ja ganz konkret in einem von unserer Umgebung wahrnehmbaren Verhalten. Ja, wir bringen Frucht, so bringt Paulus zum Ausdruck, haben wir diese Tage auch schon gehört, auch gestern von Ruben, wir bringen Frucht in jedem guten Werk als Frucht des Geistes nach Galater 5,22. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit oder auch Selbstbeherrschung. Das sind Dinge, die kriege ich mit, wenn jemand diese Eigenschaften hat. Ja, es ist aber auch klar, dass das was ist, was ich von mir aus nicht erreichen kann. Ja, oder Paulus sagt in Philipper 4 dann, Vers 5, eure Milde, eure Nachgiebigkeit sollen allen Menschen bekannt werden. Das Wort Nachgiebigkeit ist mir da jetzt regelrecht ins Auge gestochen, weil wie oft sind wir manchmal eben eher unnachgiebig und haken an Kleinigkeiten ein und fangen an zu streiten. Nachgiebigkeit, Milde, das ist das, was der Geist Gottes in uns auch bewegen will. Ja. Aber es ist wichtig bei Paulus, und das haben wir die Tage sehr oft gehört, das sind keine Appelle an unser Ich, an unser Fleisch. Sei mal lieb, sei mal friedlich, sei mal freudig mal. Ja? Weil Paulus genau weiß, das können wir aus uns heraus nicht leisten, nicht aufgrund unserer menschlichen Anstrengung hervorbringen. Unser Fleisch ist von Grund auf dem Geist entgegengesetzt. Das werden wir nachher noch genauer besprechen. Und wir können unser Fleisch da nicht umerziehen. Fleisch wird auch immer Fleisch bleiben. Und wenn wir in Kolosser 1, 27 lesen, die bekannte Stelle von Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit, dann heißt es, dass ein Stück von diesem Himmel, von dieser Herrlichkeit mit dem Christus in uns schon jetzt auch in uns wohnt. Ja. Und das natürlich dann auch uns zu Darsteller des Himmels sozusagen auch werden lässt, dass das Wesen des Vaters, das Wesen des Sohnes durch uns auch hindurch schimmern darf. Ja. Das heißt, wenn der Christus, wenn sein Geist in uns wohnt, dann haben wir das Bürgertum in den Himmeln, das gilt für jeden Gläubigen. Ja. Und so haben wir auch die Zuversicht, ja, dass wir nicht uns selbst verkrampft anstrengen müssen, um dass das ja jeder merkt, sondern dass wir einfach in uns ein neues Leben haben dürfen, was uns niemand mehr nehmen kann. Und dieses Leben muss zur Ausgestaltung kommen, muss zum Wachstum kommen. Das haben wir dieser Tage ja auch schon sehr oft gehört. Und sehen aber bei Paulus, es wäre so schön, wenn das automatisch ginge, wenn wir doch den Geist Gottes in uns haben, dann Kinder, Söhne Gottes heißen und dann das automatisch gehen würde, dass wir automatisch uns korrekt verhalten würden, automatisch diese Frucht des Geistes darstellen würden. Aber leider ist es eben nicht so. Paulus hat sehr viel Lehre, aber auch sehr viel Leben und Wandel in seinen Briefen mit zusammengepackt. Er hat jeden Ansatz eines gnostischen Denkens, wo man einmal eine Theorie hat, die ganz losgelöst von der Praxis läuft, ja, dieses gnostische Gedankengut hat Paulus extrem abgelehnt. Dagegen hat er auch sich extrem verwehrt. Lehre und Leben gehören untrennbar miteinander zusammen. Ja. Und so schreibt er an die Kolosser in Kolosser 1, 9 und 10. Deshalb hören auch wir nicht auf, von dem Tage an, da wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten, auf dass ihr erfüllt sein möget mit der Erkenntnis seines Willens, in aller Weisheit und geistlichem Verständnis. Wozu? Um würdig des Herrn zu wandeln, zu allem Wohlgefallen, in jedem guten Werke fruchtbringend, also eine Glaubens-, eine Erkenntnis fruchtbringend und wachsend durch die Erkenntnis Gottes. Erfüllt sein mit der Erkenntnis seines Willens in aller Weisheit und geistlichem Verständnis. Das ist das, was Paulus für seine geistlichen Kinder bittet und damit natürlich auch für uns. Und das sollte unser Streben natürlich dann auch sein. Ja? Und Paulus bringt es auch sehr schön zum Ausdruck, wachsend durch die Erkenntnis Gottes. Wenn man an Frucht denkt, denkt man an Wachsen. Und wenn man hier denkt, wachsen durch die Erkenntnis Gottes, wie man auch in den Glauben hineinwachsen kann, im Glauben wachsen kann, dass wir in einem Wachstumsprozess sind, das habe ich hier jetzt in den Tagen auch schon sehr oft gehört und das ist auch sehr, sehr wichtig, ja. Dass wir nicht alles auf einmal bekommen, ja, das Erkenntnis, was ist, was wachsen muss. Ja, es gibt auch natürlich verschiedene Pflanzen, die verschieden schnell und verschieden hoch aufwachsen. Auch das ist bei uns unter den Gemeindegliedern der Fall. Ja. Aber wir wünschen uns sehr, und das ist ein Grund, warum wir auch solche Freizeiten machen, dass eben dieses Wachstum geschieht in der von Gott auch bestimmten und geschenkten Geschwindigkeit und auch zu dem Reifegrad, möglichst weit natürlich, der uns auch bestimmt ist. Und wir sollen uns danach ausstrecken, eben reif zu werden und wachsend durch die Erkenntnis Gottes. Das heißt, wir beschäftigen uns natürlich mit dem Wort Gottes, wir nähren dieses geistliche Wachstum. Wachstum hat mit Nahrung aufnehmen zu tun, mit Düngen zu tun, natürlich auch mit der Zeit, die es braucht, zu tun. Deswegen das Bild der Pflanze oder auch ein kleines Kind, ja, was erst genährt werden muss, bis es dann selbst stehen kann, laufen kann und irgendwann selbstständig wird. Ja, Paulus spricht von Milchspeise und von fester Speise. Daraus können wir schließen, dass er ja auch von unterschiedlichen Wachstumsstufen seiner Glaubenskinder ausging. Und er hat auch den Anspruch konkret formuliert, dass es zu einem Wachstum kommen soll. Den Korinthern schreibt er ja fast vorwurfsvoll: Ich habe euch Milch zu trinken gegeben, nicht Speise, denn ihr vermochtet es noch nicht. Aber ihr vermöget es auch jetzt noch nicht, denn ihr seid noch fleischlich. Denn wo Eifersucht und Streit unter euch ist, seid ihr da nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise? Also der Paulus hat es ganz konkret festgemacht an Dingen, die einfach äußerlich wahrnehmbar und sichtbar waren bei den Korinthern. Er hat es beim Namen genannt, er hat gesagt, ihr seid streitsüchtig, ihr seid eifersüchtig. Das passt nicht zu dem geistlichen Menschen. Das ist nicht das, was in euch wachsen soll. Das ist eben genau das, was eigentlich ihr hinter euch lassen solltet. Ja? Und klagt sie sozusagen an. Ja? Und legt da auch durchaus den Finger auch in die Wunde. Und er erwartet von den Korinthern eine Entwicklung, einen sichtbaren Effekt dieses Wachstumsprozesses. Ja? Und wenn wir Epheser 2 ja auch lesen, nachdem wir von der Gnade, die uns Errettung geschafft hat mittels des Glaubens, dass wir die guten Werke, die er zuvor bereitet hat, dass wir in ihnen wandeln sollen, ja? Dass das eine große Konsequenz auch dieses Glaubens und dieses Gnadengeschenks ist, ja? Dann ist es natürlich was man irgendwann dann auch sehen sollte als Frucht. Ja? Aber nicht, dass wir diese Werke tun, um unser Bürgerrecht uns zu verdienen. Das wäre komplett falsch verstanden, sondern eben als sichtbare Frucht dieses Wachstums, was wir eben haben. Ja? Und Gott gibt uns auch Zeit, um zu wachsen. Er hat sehr viel Geduld mit uns. Ja? Ich selber habe in meinem Leben Phasen gehabt, als jüngerer Mensch, da ist keine Wachstumsphase an der Stelle gewesen. Das war eher so wenn man nicht wächst, dann wird es eher degenerativ. Ja? Und dann gibt es dann wieder eine Phase, da passieren Dinge, da gibt es Ereignisse, gibt es Menschen, die einem begegnen, ja, die einem wieder um die Kurve bringen, wo es dann wieder in Wachstum weitergeht. Ja? Aber Gott macht uns, das haben wir gestern ja sehr schön gehört, ja? er das angefangene Werk wird Gott auch zum Ende bringen. Ja? Das kann ich von mir sagen, dass ich da auch schon einige Kurven dann auch erlebt habe, ja? Und sagen kann, ja, Gott macht es wirklich und er hat Geduld, er geht auch Umwege mit, ja. Aber das ist was Gott nicht ausbremst, ja, wenn wir mal nicht so richtig laufen, aber es ist klar, dass wir uns immer wieder dieses Anspruchs, der durchaus da ist, zu wachsen, Erkenntnis Gottes zu mehren, dass wir uns dem zu stellen haben und dass wir uns danach auch ausstrecken. Ja. Und so ist es wichtig, dass wir begreifen, was es heißt, ein Kind Gottes zu sein, was es heißt, in dieser lebendigen Beziehung auch tatsächlich zu leben, weil es ganz konkret in unserem alltäglichen Wahrnehmen von Dingen, sei es jetzt politische Entwicklungen, sei es jetzt aber auch Dinge, die wir zu entscheiden haben, ja, Dinge im Beruf, wo lasse ich mich nieder, unsere Kinder sind jetzt gerade etwas weiter weggezogen, ja, das sind alles grundlegende Entscheidungen, die natürlich schon auch Weichenstellungen sind und es ist wichtig für uns und wir freuen uns sehr, dass sie da, wo sie hingezogen sind, dass sie da eine Gemeinde haben, wo sie hingehören, dass sie da nicht irgendwo abgekoppelt sind. Ja, klar, ist schön, wenn du woanders hingehen kannst, wo es sehr schön ist in der Schweiz und wo du eine gute Stelle hast, gut Geld verdienst, toll, aber es ist wichtig, dass nicht das das Einzige ist, dass wir bei solchen Entscheidungen Kriterien anlegen, Moment, wie kann ich denn geistliche Nahrung da bekommen? Gibt es da einen Kreis? Gibt es da eine Gemeinde? Wir sind froh, dass das dort der Fall ist. Ja? Und ich meine, ich hätte die Claudia niemals kennengelernt, wenn sie nicht nach Langensteinbach gekommen wäre von Haumersdorf. Und warum kam sie nach Langensteinbach? Ein ausschlaggebendes Kriterium war nicht nur, dass da ein Krankenhaus ist, wo man als Krankenschwester arbeiten kann, sondern dass da eine Gemeinde ist bei der La Höhe, wo sie weiß, da bin ich geistlich gut versorgt. Ja? Und da bin ich dankbar, dass das ein wichtiges Kriterium war, weil sonst wäre sie mir nicht über den Weg gelaufen. Genau, also solche Dinge sind ganz konkret wichtig, dass wir uns auch die Randbedingungen, die wir beeinflussen können, dann auch so setzen, dass Wachstum auch möglich ist. Bis hin ganz konkret, dass wir eine Woche Urlaub auch hier in Neudorf verbringen, was wir ja sehr gern tun, aber eine Woche Urlaub dann auch wirklich ganz bewusst intensiv unter Gottes Wort dann auch sind. Ja. Und auch das hat der Ruben gestern schon gesagt, ein erster Wachstumsschritt ist, wenn ich von meinem Glauben her erkannt habe, ich bin gerettet, ich bin erlöst, meine Sünden sind vergeben, ja, und das freut mich und das ist wichtig. Und wenn ich dann aber erkennen darf, das ist nur eine Stufe und es ist eigentlich fast nur so ein Nebeneffekt. Ja. Der Haupteffekt im Plan Gottes, im Willen Gottes, der reicht viel größer und viel weiter. Da schließt jedes einzelne Geschöpf mit ein, aber da geht es darum, seine Schöpfung zurückzubringen zum Vater. Wir haben das ja gehört, 1. Korinther 15, 28, er soll alles in allem und in allen sein. Ja, das ist das große Ziel, der große Plan Gottes, dass das erreicht wird. Und dazu gebraucht er uns als Werkzeuge, als Diener, als Werkzeuge, als Instrumente. In mein Gebet ist es für mich auch, dass ich eines dieser Werkzeuge dann auch sein darf. Ja. Und wenn wir in diese Richtung beginnen auch zu denken, dass wir uns als Teil dieses göttlichen Plans und dieses göttlichen Heilshandelns ganz direkt auch verstehen, dann haben wir einmal schon eine wichtige Hürde übersprungen, dass wir nicht immer nur von uns selbst denken. Ja. Das Schlimmste ist, wenn ich immer nur bei meiner Rettung stehen bleibe und wenn es dann noch so sein muss, was für mich eine große Katastrophe ist, dass Menschen, die lange im Glauben sind, diese Heilsgewissheit dann nicht mal haben und meinen, sie müssen immer noch mehr und noch mehr machen, damit es dann am Ende ja reicht. Ja. Das ist ja fatal, ja, weil sie kommen nie darüber hinweg, ob es für sie reicht. Das ist, ja, strengen sich an, verkrampfen, bringen vielleicht dann sogar Frucht, wenn sie andere Menschen auch zum Glauben führen, gibt es ja alles, ja, aber es ist eigentlich eine Katastrophe, wenn sie dies nicht erfahren durften, dass sie eigentlich dieses Bürgerrecht ja haben, dass sie die Versiegelung mit dem Heiligen Geist haben und dass das gesetzt ist und dass niemand, ja, das auflösen kann und dass niemand sie aus der Hand Gottes auch will reißen können. Ja, das gilt. Ja. Und wenn man das mal erfassen durfte, auch dass jede Sünde, die man begangen hat, und sei sie noch so schlimm, am Kreuz mit bezahlt ist und abgegolten ist und wir das hinter uns lassen können, ja, dass wir nicht immer wieder weiter um uns selber uns drehen müssen, sondern sagen können, die eigene Rettung, das ist verbucht, das ist gesetzt, ja, und ich stehe auf der Basis, stehe ich dann für Aufgaben, für Dienste auch zur Verfügung. Das kann ich aber nur dann wirklich sagen und tun, wenn ich auch diesen Punkt mal überwunden habe. Ja, und wenn ich das verstanden habe, ich bin erlöst, ich bin gerettet, Jesus Christus ist für meine Sünden am Kreuz gestorben, er ist auferstanden, er hat den Tod besiegt, ja, und das, was er als Erstling getan hat, ja, das werden wir als seine nachfolgenden Erstlinge, als Gemeinde seines Leibes, werden wir nachfolgend auch tun. Wir werden auf dieser Spur gehen, wir werden Finsternis und Gericht und Tod nicht sehen müssen, weil er die Bahn frei gemacht hat, weil er den Sieg davon getragen hat. Und das ist eine erste wichtige Wachstumsstufe, von der ich mir sehr wünsche und ziemlich sicher bin, dass ihr die schon auch erreicht habt, dass wir erkennen dürfen. Und das verstehe ich auch das, was Erkenntnis Gottes in Kolosser 1,10 meint, ja, dass es eben nicht in erster Linie um uns geht und dass wir errettet werden oder dass wir uns auch gut fühlen, sondern es geht um Gott. Es geht um Gott als dem Schöpfer des Universums, um seine Schöpfung, das ganze All und dessen Zurechtbringung. So schreibt uns ja Paulus, wenn wir Gläubige sind, versiegelt mit dem Heiligen Geist sind, schreibt er uns ja auch einen Erbteil zu, ein Miterbe am All. Das heißt, ein Teil davon ist dann auch mit unserer Aufgabe, ja, der Zurechtbringung des Alls. Ja. Und natürlich dürfen wir, vergessen wir nie, dass das Wort vom Kreuz, ja, das Sieg des auferstandenen Gottessohnes, immer das Zentrum sein muss. Auch mir wichtig, das Zentrum aller Lehre und Verkündigung muss immer eine Linie zu diesem Kreuz und zur Auferstehung haben. Wenn ich diese Linie nicht ziehen kann, dann fehlt, zumindest mir fehlt dann was ganz Entscheidendes. Ja. Und es ist ja immer sehr schön auch, aber wenn man sich mit dem Alten Testament befasst, wie man diese Linie dann doch auch immer wieder ziehen kann. Es geht also im Vorsatz, im Plan Gottes, darum, dass einst alle Knie nach Philipper 2 sich vor dem Vater beugen und erst dann, ja, wird die Gerechtigkeit Gottes voll und ganz triumphieren. Auch davon haben wir ja gehört, ja. Wenn alle Knie sich beugen, ich lese den Abschnitt in Philipper 2, da heißt ab Vers 9 von Jesus, darum hat Gott ihn, Jesus, auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Also es betrifft die himmlischen, die irdischen, die unterirdischen. Gestern hat der Ruben kurz ausgeführt, dass die Gemeinde es viel auch mit den himmlischen Bereichen zu tun haben wird, ja, während Israel mehr so in das Irdische gebunden ist. Ich denke, da wird es keine sehr harte Trennung geben, weil der Christus im ganzen All sein wird und wir als Teil des Christus da überall ein Stück weit mitwirken. Aber das ist alles eingeschlossen. Das sind nicht nur ein paar Menschen, das ist das Irdische, Unterirdische, das Himmlische und jede Zunge das bekennt. Und zwar nicht unter Gewaltandrohung oder gezwungenermaßen, sondern freiwillig. Ja. Und das heißt auch, dass keiner einen weiteren Anspruch an Gott stellen wird. Dass keiner sagt, aber da ist mir Ungerechtigkeit widerfahren, da hat was nicht gepasst, da hat der andere einen Vorteil gehabt, da habe ich einen Nachteil gehabt. Das wird an der Stelle alles ausgeglichen sein. Ja. Und das ist für mich dann eben dieser Triumph der Gerechtigkeit Gottes, wenn dieser Zustand dann einmal tatsächlich erreicht sein wird. Ich kann, wenn Menschen mich fragen oder ich mich selbst frage, warum haben es manche so schwer im Leben, auch so schwer im Glaubensleben und andere haben es doch viel einfacher, ich kann da keine Antwort drauf geben. Das ist Gottes Weg mit jedem Einzelnen. Ja. Und die sind sehr unterschiedlich. Da kann das, so wie ihr hier sitzt, hat jeder seinen eigenen Weg. Ja, auch ich. Und ich bin so froh über diese Stelle hier, wo ich sage, da löst sich für mich das alles auf. Da kann ich nur sagen, ich verweise auf die Liebe Gottes, auf die Gerechtigkeit Gottes und dass einst dieser Zustand sein wird. Ja. Dass dieses Bekenntnis allen über die Lippen kommt, ohne dass irgendwo noch ein Rest, ein Vorwurf oder Einschränkung da ist. Ja, als Himmelsbürger lernen wir schon jetzt hier auf der Erde in himmlischen Dimensionen zu denken, die Perspektive Gottes einzunehmen, seine Gedanken nachzuvollziehen, seinen Willen für uns und seine Schöpfung immer mehr zu erfassen. Das meint auch Paulus, wenn er in Römer 8 ja von Sohnschaft spricht, die wir ja mit seinem Geist zusammen bekommen, ein Hineingenommensein in die Pläne und Gedanken Gottes. Und als Söhne identifizieren wir uns auch mit allem, was der Vater will und tut und sind auch auf das Engste mit ihm verbunden und versuchen auch den Vater immer zu verstehen und auch zu fragen, wenn wir Fragen haben. Wenn wir also diesen Wachstumsstand erreicht haben und haben erkannt, dass es darum geht, den Plan des Vaters zur Ausführung zu bringen und wir dazu ein Teil sind, wächst also in uns ein Verlangen, da ein Teil davon zu werden. Ein Verlangen, uns in den Dienst stellen zu lassen, ein Verlangen, dem Vater dienstbar zu sein. Wir können uns nicht damit begnügen, uns unserer Rettung zu erfreuen und Lieder zu singen und so weiter, machen wir alles, aber es erwächst in uns, und das beobachten wir ja auch hier, es erwächst in uns der Wunsch, dass wir dann Anteil haben, dass wir einen Dienst hineintreten. Und es gibt in der Gemeinde, gibt es sehr viele Dienste, die wir tun können, kleine und große, sichtbare und unsichtbare. Ja. Aber ich glaube, der Geist will uns bewegen, Frucht zu bringen, sonst gäbe es diese Geistesfrucht natürlich auch gar nicht, ja, wenn der Geist selbst nicht uns in diese Richtung auch bewegen würde. Und jetzt kommen wir auf dieses Spannungsfeld zu sprechen, von dem wir in den Tagen auch schon gehört haben, weil es gibt natürlich auch Kräfte, die uns an diesem Wachstum hindern wollen. Ja? Ich habe es vorher schon, was Paulus den Korinthern geschrieben hat, kurz zitiert. Das Fleisch ist das, was uns hindern will, dass wir wachsen. Ja? Das schreibt Paulus in Galater 5, 17 sehr klar. Das Fleisch gelüstet wieder den Geist, der Geist aber wieder das Fleisch. Diese aber sind einander entgegengesetzt, auf dass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Also da gibt es ein Spannungsfeld, in das wir hineingestellt sind. Und das gehört zum Glauben, muss man klar sagen, einfach dazu. Ja? Wer das nicht spürt, der muss sich fragen, ob alles stimmt. Ja? Weil das ist ein Spannungsfeld, in das wir hineingestellt sind. Wir leben hier noch im Fleisch. Wir haben unsere irdischen Triebe, unsere menschlich-fleischlichen Triebe, unsere Emotionen, die in uns drinstecken, die wir nicht immer kontrollieren können. Ja, das wissen wir alle, dass wir das haben. Und wir haben natürlich den Geist Gottes, der uns da in eine andere Richtung auch weist. Ja, und das hat bei Paulus in den ganz frühen Gemeinden angefangen, ja, und hat Paulus ganz klar auch thematisiert, ja, und hat das entsprechend in seinen Briefen auch formuliert, jedoch ohne das Ganze in einen gesetzlichen Rahmen wieder reinzustellen. Das war ja das Schwierige, nicht wieder in so eine Gesetzlichkeit, du musst das tun, du musst das tun, du musst das tun. Nee, ich habe es schon vorher gesagt, er hat nicht an das Fleisch appelliert, sondern er hat gesagt, ihr müsst den inneren Menschen zum Wachstum bringen. Ihr müsst einfach den Geist wirken und wachsen lassen, dann wird das Fleisch auch automatisch zurückgedrängt. Ja. Und er hat im Prinzip immer gesagt, werdet oder wirket de facto aus, was ihr de jure schon seid. Er hat sie immer wieder an ihre Stellung, an ihren Status erinnert und hat gesagt, ihr habt alles, was ihr dazu braucht. Ihr müsst es aber auch anwenden. Ihr müsst euch das auf jeden Fall klar machen. Ihr müsst hier einen Weg beschreiten, wie der Geist in euch weist, ja, und hat dann auch in Römer 8, das hat der Tobias da sehr schön erklärt, gesagt, wir sind ja nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde und des Todes, sondern unter dem Gesetz des Geistes des Lebens. Wir müssen, so hat der Tobias auch schön erklärt, wir müssen nicht mehr sündigen, wie es jeder Mensch tun muss, da rede ich am Samstag nochmal drüber, jeder Mensch tun muss, der auf die Erde kommt, der ist unter dem Gesetz der Sünde und des Todes und du kommst da nicht raus, es sei denn, du kommst zum Glauben. Ja? Und deswegen sagt der Paulus das sehr deutlich, ja, wir sind nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde und des Todes, wir haben das Gesetz des Geistes des Lebens in uns wirksam, in Christo Jesu, aber die vollständige Erlösung, die uns dann auch aus dem Spannungsfeld Geist-Fleisch rausholt, die steht nach Römer 8, 23 ja noch aus, die sogenannte Erlösung des Leibes, die Vollendung der Sohnschaft. Ja, da fehlt noch etwas und wir sind eben jetzt noch in diesem Spannungsfeld und wenn wir dann diesen Herrlichkeitsleib dann bekommen, der in Philipper 3, 21 beschrieben ist, ja, dann ist auch diese Spannung aufgelöst, aber vorher eben noch nicht. Ja. Also wir müssen nicht mehr sündigen, wir müssen nicht mehr dem Fleisch dienen, aber es ist auch nicht so, dass es ausgeschlossen ist. Wir können es noch. Das ist genau eben dieses Spannungsfeld. Ja. Und wenn wir das dann sehen, diese Dreiteilung in der Schrift, Geist, Seele und Leib, ja, dann ist die Seele immer so das, was ein Stück weit dazwischen ist. Wie oft wird in den Psalmen an die eigene Seele appelliert, lobe den Herrn, meine Seele, harre des Herrn. Ja, also wo klar deutlich wird, die Seele, was auch unsere Persönlichkeit, unsere Emotionalität bestimmt, ja, und auch vieles von unserem Denken da drin vorgeschattet ist, das muss unter die Herrschaft des Geistes kommen. Ja. Und das ist was ein Prozess ist, der eben genau in diesem Spannungsfeld abläuft. Das hat alles nichts mit unserer Rettung oder unserem Bürgertum zu tun. Das haben wir. Ja. Aber diesen Kampf zu führen, die Seele auch unter die Herrschaft des Geistes zu bringen, das ist was in unserem Glaubensleben eben fest verankert ist. Ja. Paulus hat es den Korinthern in dem bekannten Beispiel auch vor Augen gehalten, wo er gesagt hat, ihr steht vor weltlichen Richtern, wisst ihr nicht, dass ihr mal Engel richten werdet. Ja, also dieses Beispiel, denkt doch mal über den Stand nach, was ihr habt. Ja. Ihr hättet auch sagen können, ihr habt das himmlische Bürgertum und habt hier im Irdischen noch Kleinkriege zu führen. Das passt einfach nicht zusammen. Ja. Und dann schreibt er in Philipper 1, 27, da gibt es einen schönen Zusammenhang, den man da darstellen kann, vom Wandel. Wandelt nur würdig des Evangeliums des Christus, auf das, sei es, dass ich komme und euch sehe oder abwesend bin, ich von euch höre, dass ihr feststehet in einem Geiste, in dem ihr mit einer Seele mitkämpft, mit dem Glauben des Evangeliums. Verwandelt steht da das Wort Politoio. Habe ich im Sprachschlüssel gefunden, ein Wort der politischen Sprache, das sonst von Paulus nicht verwendet wird. Und es hat mit dem Verhalten eines Bürgers oder von jemandem, der in einer Gemeinschaft, einer bestimmten Gemeinschaft angehört, zu tun. Wandelt kann man ja auch betragt euch nennen. Man soll sich so betragen, wie es eben sich gehört in der Gesellschaft, in der man oder in der Gemeinschaft, zu der man eben dazugehört. Ja. Und dieses Politeio taucht auch auf in dem Wort Bürgertum. Da steht nämlich Politeuma, unser Bürgertum. Und Politeuma ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Heiland erwarten. Also da gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Wandeln und sich betragen und dem Bürgerrecht und dem Bürgertum. Da gibt es natürlich eine gewisse klare Verbindung, die da zu ziehen ist. Ja. Das heißt, er sagt nichts anderes, dass wir gemäß unseres Bürgertums auch wandeln sollen, so wie es dem eben entspricht. Ja. Und der Paulus war jemand, der hatte mit dem Bürgertum, ja mit seinem irdischen Bürgertum auch sehr viel zu tun. Ich denke, deswegen kam er auch auf diesen Vergleich. Ja. Den Philipperbrief hat er ja aus der Gefangenschaft in Rom geschrieben. Diese Gefangenschaft in Rom war ja nur deswegen entstanden, weil er sich als römischer Bürger mit römischem Bürgerrecht auf den Kaiser berufen hatte und deswegen auch nach Rom gebracht werden musste. Ja. Zu seinem Schaden, weil in Apostelgeschichte 26, 32 sagt der Agrippa zu Festus, dass Paulus hätte freigelassen werden können, wenn er sich nicht auf den Kaiser berufen hätte, was er ein Kapitel vorher, in Kapitel 25 gemacht hat. War ein schönes Eigentor in Anführungsstriche, aber es war eben der Plan Gottes, weil Gott ihm vorher schon gesagt hatte, du sollst in Rom meinen Namen bezeugen. Ja? Und wenn wir dann diese Briefe sehen, die er geschrieben hat in dem Gefängnis in Rom oder auch den Brief an die Römer, dann ist es ganz klar, da ist ja seine ganze Lehre fundamental formuliert worden. Und wir studieren heute quasi noch Vers für Vers, um das zu erfassen, was Paulus damals geoffenbart wurde. Ja. Und so war Paulus sehr klar, dass sein Leben auf der Erde natürlich mit seinem römischen Bürgerrecht sehr nah zusammengebunden war. Und so konnte er natürlich das sehr schön übertragen auf dieses himmlische Bürgertum, sagt, es soll aber natürlich das himmlische Bürgertum die Welt, das, was wir anhand des himmlischen Bürgertums haben, soll in meinem irdischen Leben auch bestimmend sein. Ja. So stark sein irdisches Leben und seit die Umstände von seinem römischen Bürgerrecht geprägt sein mochten, er wusste, das bedeutendere, wesentlichere Bürgertum ist dasjenige in den Himmeln. Ja. Und wenn von Politeuma, also von Bürgertum, die Rede ist, ist eben auch ein Gemeinwesen, ein Staat gemeint. Ein Gemeinwesen hat, wie es das Wort schon ausdrückt, ja etwas gemeinsam. Und das kommt in dem Vers auch raus. Dieses bei den Himmelsbürgern Gemeinsame ist eben der Geist Gottes. Dieser eine Geist, der trägt uns und hält uns Gläubige auch zusammen. Wenn wir als Gottes Kinder und Gottes Söhne vom Geist Gottes geführt und geleitet werden, haben wir eine gemeinsame Ausrichtung, ja, einen gemeinsamen Führer, der uns vorausgeht, ja, und wir blicken automatisch auf den, von dem der Geist zeugt. Der Geist hat ja keine andere Aufgabe, als den Vater und den Sohn zu verherrlichen und von ihnen zu zeugen, ja. Und deswegen schreibt Paulus oft von dem einen Geist, und sagt aber auch, natürlich sind die Glieder verschieden. Die verschiedenen Gemeindeglieder, 1. 12, 14, ja, sind verschieden. Und es gibt auch verschiedene Ämter, die wir innehaben sollen. Ja, das ist auch gestern schon gefallen. Ich möchte das nochmal kurz lesen. Aus Epheser 4 schreibt Paulus, er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer, zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Vollmaß des Wuchses der Fülle Christi. Also, das Ziel ist klar, das Vollmaß der Fülle Christi, diesen Wachstumsprozess alle zu durchlaufen, aber das hat ganz verschiedene Schienen, ganz verschiedene Ämter, ganz verschiedene Dienste, die dafür gebraucht werden, aber der eine Geist, der alles zusammenbindet. Ja. Und kann sich jetzt jeder ganz konkret überlegen, habe ich mir eine Berufung, ihren Aposteldienst, ihr Evangelisten, ihr Lehrerdienst, ihr Hirtendienst, ja, oder noch was anderes. Also es ist wichtig, dass wir uns das fragen, wo ist denn der Dienst, wo ist der Dienst, in den ich hineingestellt bin? Und in aller Regel, glaube ich, müssen wir es uns gar nicht so oft fragen, weil es steht uns oftmals ziemlich nah vor Augen, wo wir gebraucht werden könnten. Ja. Also wenn ich an die LAÖ denke, das ist eine relativ große Organisation, da muss man sich die Frage gar nicht stellen. Da gibt es so viele Dienste, die man antreten kann und da kann man auch mal was probieren und wieder sein lassen, wenn man merkt, es ist doch nicht richtig. Aber wichtig ist diese Grundhaltung, die man hat, ja, dass uns der Geist Gottes führt und auch in einen Dienst hineinruft. Ja. Und der ganze Dienst ist eben kein Zweck, damit wir gut rauskommen, damit wir uns darstellen, sondern eben die Auferbauung des Leibes Christi. Das ist die Aufgabe, deswegen müssen wir uns in den Dienst stellen. Das beginnt schon jetzt und es setzt sich auch fort bis hin zur Zurechtbringung des ganzen Alls. Und in Philipper 1, 27 gibt es ja noch die Übersteigerung quasi, wenn er schreibt, feststeht in einem Geiste und dann, indem ihr mit einer Seele mitkämpft mit dem Glauben des Evangeliums. Eine Seele, das ist für mich, nachdem das, was ich vorher gesagt habe, ja, dass es eigentlich das Ziel sein sollte, dass der Geist über die Seele die Herrschaft bekommt. Ja, wenn wir dann mit einer Seele mitkämpfen, dann ist das geschehen. Alles eigene, persönliche, meine Persönlichkeit, meine Vorlieben sind alle vom Geist so weit zurückgedrückt, dass ich quasi mit einer Seele die unter der Kontrolle des Geistes steht, unter der Herrschaft des Geistes steht, umso mehr für das Evangelium einstehen und kämpfen kann. Das ist also ein, auch wieder, würde ich mal sagen, ein Wachstumsschritt, den sich der Paulus da für die Philipper an der Stelle wünscht, dass sie mit einer Seele sogar, nicht nur in einem Geist, sondern mit einer Seele sogar mitkämpfen mit dem Glauben des Evangeliums. Denn es ist ein Kampf. Ja? Und das ist mir wichtig geworden an der Stelle. Ich glaube, der Kampf wird für uns jetzt immer konkreter. Ja? Und tragisch wird es dann, wenn wir als Gläubige miteinander und untereinander kämpfen. Ja? Das ist furchtbar. Ja? Und das findet aber leider immer wieder statt. Ja? Und da sind wir nicht in der Spur Gottes. Ja? Und da sind wir nicht unter der Leitung des einen Geistes, den wir haben, wenn das der Fall ist. Ja? Und da müssen wir uns fragen, was ist denn da nicht in Ordnung, ja? Wenn wir nicht gemeinsam den Kampf des Evangeliums kämpfen und für Gottes Wort einstehen und da, wo wir hingestellt sind, den Lichtpunkt setzen, ja? Sondern wenn wir da gegeneinander unterwegs sind. Ja? Also lassen wir uns da nicht vom Widerwirker in Kämpfe verstricken, die an die falsche Adresse gehen. Natürlich gibt es Kämpfe, wenn es um das Wort der Wahrheit geht. Ich meine, die Gemeinde in Dorf Chemnitz ist entstanden, weil klar war, der Weg, den die Methodistenkirche gehen will, den können wir nicht mitgehen. Ja? Da gibt es natürlich keine Verbindung, kann man sich nicht verbinden. Ja? Das wäre das Wort der Wahrheit an der Stelle dann auch loslassen, ja? Statt festzuhalten, wie es uns aufgetragen ist. Ja? Da kann es dann zu Trennung, auch zur Spaltung kommen. Ja? Aber der Widerweger versucht auch unter uns, ja, die wir uns, was diese Dinge angehen, ja einig sind, versucht auch unter uns durchaus Spaltung zu setzen. Ich sage nur ein Wort: Corona, ja, was da passiert ist. Ja? Und wenn es jetzt wieder losgeht im Oktober, im Moment streiten sich Bund und Länder ja schon wieder über die neue Verordnung, dann wünsche ich uns, und ich bete wirklich dafür, auch für mich und auch für unsere Gemeinden, ja, dass wir da einen Weg finden, dass wir dann nicht in eine falsche Spur reinkommen, sondern dass wir da gucken, was ist denn da das, was der Geist Gottes uns da gemeinsam vorgibt. Deswegen müssen sich alle gleich machen, aber man muss sich nicht verstreiten. Man muss nicht gegeneinander dann Reibungsverluste erzeugen, sondern man muss gucken, wie kriegen wir das so hin, ja, dass wir das Wesentliche da nicht aus dem Auge verlieren. Ja, und ich selbst habe mich da mehrfach auch immer wieder neu justieren müssen, das ist ganz normal. Ja, niemand von uns hat sowas schon mal erlebt gehabt, auch unsere Regierung nicht, die mussten sich auch immer wieder orientieren. Ja. Und ich wünsche mir, dass uns das gelingen mag, ja, dass wir unser Evangelium im Vordergrund haben und nicht irgendwelche andere Kämpfe kämpfen. Ja, und wenn wir nun vom Bürgerrecht in den Himmeln reden, dann, habe ich vorher schon kurz angedeutet, ist auch klar, nächster Punkt, dass wir auf Erden hier nur Gäste, Fremdlinge oder Ausländer sind. Ja. Und es gibt ja bei uns in Deutschland durchaus auch solche Enklaven von ausländischen Mitbürgern, ja, die so ein bisschen unter sich sind. So Stadtviertel, wo klar ist, da wohnt die Community und in anderen Stadtviertel die anderen. Und da gelten auch ein bisschen andere Regeln, ja. Und da merkt man, die wollen sich eigentlich gar nicht wirklich integrieren. Ja, es wird ja viel über Integration gesprochen, aber da gehören eigentlich zwei dazu. Ja, also einmal die Plattform zur Verfügung stellen und die eine neue Heimat quasi anbieten können, ja, und die da dann auch kommen, ja, und wenn dann nicht beide ihren Teil beitragen, kann Integration nicht funktionieren, ja. Und jetzt ist es so, wir als Gläubige, als die, die ein Bürgertum in den Himmeln haben, ja, ich glaube, wir sind relativ gut integriert. Ja. Und die Frage für uns ist dann eher die, sind wir vielleicht nicht zu gut integriert? Ja. Wenn wir dann lesen, zum Beispiel 1. Johannes 2, Vers 15, liebet nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Lust des Fleisches, die Lust der Augen und der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern ist von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust, wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Also, viele Statements, viele Aussagen hier drin in den Versen. Ja. Also, wer mit der Welt an einem Strang zieht, wer den Weg der Welt geht, die Lust des Fleisches, die Lust der Augen, Hochmut des Lebens, das ist das, was die Welt kennzeichnet, der ist nicht beim Vater, sondern der ist aus der Welt. Und der Fürst dieser Welt ist eben Satan, das ist nun mal so. Das heißt, wenn wir auf der Schiene der Welt laufen, dann laufen wir auf der Schiene der Herrschaft des Satans, die ihm im Moment zugewiesen ist. Ja. Und es steht ja dann auch in 2 Vers 17, die Welt vergeht und ihre Lust, wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Erinnert so ein bisschen an Psalm 73, ja, wo es den Gottlosen so gut geht und wenn der Psalmschreiber auch aufs Ende sieht, dann realisiert er, dass es eigentlich gar nichts wert ist, ja, weil das ist vergänglich, das vergeht alles, aber wer den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Das heißt, wir sind im Unvergänglichen beheimatet und verhaftet. Ja. Jetzt sollen wir uns aber nicht freuen, dass die Welt vergeht und untergeht. Da hilft uns das, was einige Verse vorher in Johannes 2, 1. Johannes 2 steht, nämlich in Vers 2. Da heißt von Jesus, er ist die Sühnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die ganze Welt. Ja. Also auch wieder ein Spannungsfeld. Wir sind noch in der Welt, wir sind aber nicht von der Welt. Ja. Wir verachten die Welt nicht, wir schauen nicht mit Ekel oder Hochmut auf die Welt herab, weil die Welt ist genau das, was im Heilsplan Gottes eingeschlossen ist, jeder Einzelne. Ja. Wir haben da überhaupt keine Veranlassung, im Gegenteil, wir müssen jeden einzelnen Menschen mit den liebenden Augen Gottes doch sehen. Ja. Weil für jeden Einzelnen hat Gott seinen Plan und seinen Weg und wird zum Ziel kommen. Diese wunderbare Verheißung gilt, Jesus Christus ist die Sühnung der Sünden für die ganze Welt, so steht es geschrieben. Alle Sünden sind abgegolten durch das kostbare Blut Jesu am Kreuz. Jedes Geschöpf, wenn auch durch Gericht und Leiden, wird einst Gerechtigkeit erlangen vor Gott und wird Gottes Herrlichkeit erfahren. Das ist eigentlich die Perspektive, in die wir auch in die Welt hineinschauen sollten. Das hat aber nichts mit Assimilation zu tun. Ja. Wir müssen diese Perspektive natürlich haben, ja, aber das heißt nicht, dass wir uns da komplett assimilieren und integrieren können. Ja. Und die Frage ist dann, wie fällt es denn jetzt auf, dass wir Ausländer sind, in Anführungsstrichen? Ja. Ein ganz profanes Beispiel ist, wenn wir Gäste zu Hause haben, ja, zum Essen, dass wir ein Tischgebet sprechen. Ganz profan, ja. Und das sind nicht immer gläubige Gäste, die wir haben, aber die wissen das, dass wir das so machen. Und die finden das meistens sogar richtig gut. Oder dass wir bei gewissen Dingen einfach nicht mitmachen, ja. Oder uns eben auch anders verhalten. Ja. Mir tut es manchmal leid, wenn ich mich genauso aufrege über manche und in manche Dinge genauso einstimme wie alle anderen auch und hinterher denke, Mensch, eigentlich hätte es da als Gotteskind einen kleinen Haken setzen können. Ja. Und da gibt es, denke ich, in Zukunft noch viel, viel mehr Gelegenheiten, ja, dass wir auffällig werden. Ja. Und ich glaube, wichtig ist auch natürlich unser Familienleben, wie wir mit unserer Familie umgehen, ja, wie wir unsere Kinder erziehen, wie wir mit ihnen ja auch geistliche Gemeinschaft haben, ja, wie wir Entscheidungen, die wir treffen, auch vom Glauben her abgeleitete Entscheidungen schon früh auch mit unseren Kindern besprechen, ja, dass sie das nachvollziehen können, weil wenn unsere Kinder das an uns nicht sehen, wer soll es denn dann sehen? Weil die sind ganz eng bei uns zusammen. Aber ich muss auch sagen, wir können unser Bürgertum nicht an unsere Kinder vererben. Ja. Wenn das sein darf, ist es ein Geschenk. Ja. Und in unserer eigenen Familie war das so, dass eben auch nicht alle so dabei waren. Aber der Same, der gesät wurde in die Kinder, der geht zu seiner Zeit auf. Ja. Und so ist es auch bei uns in der Familie auch passiert. Da sind die Eltern vielleicht auch schon gestorben, bis das soweit ist. Ja. Aber wir müssen den Kindern, solange sie uns kennen und wir als ihre Eltern leben oder auch Großeltern leben, ja, können und dürfen wir ihnen das vorleben. Ja. Und das ist das Beste, was wir für sie an der Stelle tun können. Wie gesagt, vorleben, das können wir, vererben können wir das nicht. Und natürlich schließen wir unsere Kinder immer in die Fürbitte ein. Und wie der verlorene Sohn uns ja darstellt, natürlich warten wir, wenn sie einen anderen Weg gehen, dass sie zurückkommen. Ganz, ganz klar. Das ist unser tägliches Gebet. Und da wird deutlich, dass wir eben bewegt sind von dem, was Gottes Wege sind und was Gottes Wille auch ist. Ich habe schon gesagt, das war für uns mit das Wichtigste, wenn unsere Kinder von daheim weggehen, dass sie irgendwo auch eine geistliche Heimat dann auch wieder haben, dass sie ihr geistliches Leben, ihr geistliches Wachstum machen können. Ein anderer Vers, der ist auch schon gefallen, Römer 12, Vers 2, seid nicht gleichförmig dieser Welt oder diesem Zeitlauf, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, dass ihr prüfen möget, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Ja, wir werden verwandelt durch die Erneuerung unseres Sinnes, unser Denken wird verändert. Es ist eben auch ein Teil davon, wenn der Geist Gottes die Herrschaft auch über unsere Seele übernimmt, unsere Persönlichkeit dann auch verändert wird, unser ganzes Denken verändert wird. Und eben diese Verwandlung, das ist keine Verwandlung in einem Augenblick, sondern das beschreibt eben diesen Wachstumsprozess, von dem wir schon gesprochen haben. Eine Erneuerung des Sinnes, des Denkens ist was, ist vielleicht auch mit das Schwierigste, was in einem Menschen passieren kann. Es gibt natürlich auch Schlüsselereignisse in einem Leben, die relativ schlagartig auch ein Denken verändern können. Aber bei mir, muss ich sagen, war es dann eher so, dass das je länger, je mehr wirklich auch ein Wachstumsprozess war, der da in mir stattgefunden hat. Das hängt auch damit zusammen, dass man natürlich als 20-, 30-Jähriger anders denkt als 40-, 50-Jähriger. Das kommt dann auch noch dazu. Ja. Und so sagt es dann Paulus in 2. Korinther 5, 17, daher, wenn jemand in Christo ist, da ist eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Die neue Schöpfung hängt also damit zusammen, dass wir in Christus sind, mit seinem Geist versiegelt sind und damit in Christus auch neu geworden sind. Nicht der alte Mensch, das Fleisch wird umerzogen, sondern es kommt mit dem Christus ein neues, unauflösliches Leben in uns hinein. Das meint die neue Schöpfung. Das muss dann wachsen und uns verwandeln durch die Erneuerung unseres Sinnes. Ja. Und dann sind wir ausgerichtet auf den Willen Gottes. Ja, zu prüfen, was der gute, wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Ja, das gilt für den großen Heilsplan genauso wie für unser kleines individuelles Leben. Ja, und dann können wir das auch in unserem Leben erkennen, wenn wir uns danach ausstrecken. Ich glaube, wenn wir wirklich nach dem Willen Gottes fragen, dann wird er uns den Willen auch offenbaren. Ja. Ich glaube schon, ich hab in letzter Zeit einige Male gedacht, ich habe da an der einen oder anderen Stelle eine Fehlentscheidung getroffen oder auch eine Fehleinschätzung gehabt. Ja. Und dachte dann schon, ich bete doch da eigentlich auch immer dafür. Warum passiert es dann trotzdem? Ja. Das möchte ich damit zum Ausdruck bringen. Es ist nicht so, dass das alles so automatisch abläuft. Es ist eine Auseinandersetzung, die man führt mit sich selber, mit anderen und auch mit seinem Herrn. Ja. Und es gibt an der einen oder anderen Stelle dann auch nochmal eine Schleife, die man vielleicht drehen muss. Ja. Und es gibt natürlich auch bei mir Entscheidungen oder auch Gedankengänge, wo ich einfach zugeben muss, da war ich auf der fleischlichen Schiene unterwegs. Ja. Da habe ich so meine Neigung, meine Präferenz gehabt oder da habe ich vielleicht gar nicht groß nachgedacht, sondern nach eigenem Gutdünken aus dem Bauch raus auch was gemacht und hinterher merke ich dann, das war vielleicht doch nicht so gut. Und das Schöne ist, dass wir dann nicht verzweifeln und verzagen müssen. Die Konsequenzen müssen wir natürlich unter Umständen ausbaden, das ist klar, aber Gott hat Geduld mit uns, er geht auch die Wege mit und wir können uns korrigieren lassen, ja. Da ist der David mir ein wichtiges Beispiel geworden. Manu hat ja das Thema dann auch am Freitag. Ja, der hat ja auch einige Schlenker gemacht, die nicht sehr rühmlich waren. Ja, aber er hat die Erfahrung gemacht, Gott hält zu ihm. Ja, die Gnade und Barmherzigkeit Gottes trägt ihn. Und das gilt für uns auf jeden Fall auch. Ja. Und wenn wir im Glauben leben, dann müssen wir das immer wieder neu lernen, dass wir wirklich hinhören auf das, was Gott uns sagt. Ja. In der Stille, wenn wir beten, ist es auch oft bei mir so, dass ich versuche, im Gebet zu hören, regelrecht zu horchen, ja, was da zurückkommt. Beten ist nicht nur eine Einbahnstraße, sondern Beten gibt es auch im Rückfluss. Ja. Direkt während dem Gebet können einem Dinge auch klar werden, können einem Dinge auch zufließen. Ja. Und das ist wichtig, das ist mir ganz wichtig geworden, habe ich hier, glaube ich, auch schon mal gesagt, ja, dass wir Zeiten der Stille haben, Zeiten des Horchens, des Hörens auf unseren Herrn. Ja, wo wir auch sein Wort ganz bewusst auch für uns lesen, vor ihn treten im Gebet, ihm Dinge hinlegen, die uns sehr beschäftigen. Und es ist auch so, dass uns natürlich unser Gott auch Wege führt, schwere Wege führt, mit aus dem Grund, weil er uns ganz nah auch zu sich ziehen will, weil er dann ein Stück weit auch vielleicht auch einen ganz bestimmten Wachstumsprozess, eine Wachstumsstufe mit uns zusammen gehen möchte. Und das ist nicht einfach, das sind keine schönen Wege, aber das ist das, was uns auch im Glauben dann auch weiterbringen kann und was uns auch in seiner Nähe hält. Ja. Und es ist schön, wenn man, wie gestern beim Johannes, kann er das jetzt sehen, in der Rückschau hat er eine ganz schwierige Zeit wirklich gehabt, war ganz down, er wird das am Freitag mit Sicherheit auch erzählen. Und es ist schön, wenn man dann wieder zurückkommen kann, ja, und in der Rückschau dann die Gnade Gottes dann so rühmen kann, nachdem man sie so erfahren hat, ja. Es gibt aber auch Dinge oder auch Begebenheiten, wo wir das noch nicht sehen, ja. Also gerade bei uns in der Familie gibt es auch so einen Fall, wo wir noch sehr das beschäftigt uns sehr, das bedrückt uns sehr und wir wissen nicht, wie das ausgehen wird. Ja. Und da müssen wir dranbleiben. Da will uns Gott, so sehe ich es jedenfalls, ganz klar nah zu sich ziehen, nah bei sich haben, ja, damit wir diese Dinge vor ihm bewegen, weil er kann jede Situation lösen, ja, ob es jetzt Krankheit ist, ob es Probleme im Beruf sind, Beziehungsthemen in der Familie. Nichts ist für ihn unmöglich. Er kann alles heilen, ja. Und da bleiben wir dran, bleiben in seiner Nähe und hoffen darauf, dass er eingreift. Ein Beispiel möchte ich noch bringen. Der Abraham. Hebräer 11, Vers 8 bis 10. Durch Glauben war Abraham, als er gerufen wurde, gehorsam auszuziehen an den Ort, den er zum Erbteil empfangen sollte, und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er komme. Durch Glauben hielt er sich auf in dem Lande der Verheißung wie in einem Fremden und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er erwartete die Stadt, welche Grundlagen hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Also Abraham wird uns da als Glaubensvorbild ja dargestellt. Er war gehorsam bis zur Selbstaufgabe. Also ich bewundere das immer wieder, wenn ich die Abrahamsgeschichte lese, ja, dass er auszog, ohne zu wissen, wohin er komme. Ja. Das müssten wir mal von mir verlangen. Das wär schwierig. Ja. Und er hat in Zelten gewohnt. Er hat damit auch das dargestellt, er war ja sehr reich. Es ist nicht so, dass er zu arm war, um sich was Festes zu bauen. Ja. Aber er hat sich nicht sesshaft gemacht. Ja. Und was der Hebräerbriefschreiber da schreibt, das steht so im 1. Mose gar nicht drin, aber so lässt es der Hebräerbriefschreiber, lässt es der Geist den Hebräerbriefschreiber formulieren. Er erwartete die Stadt, welche Grundlagen hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Ja. Da ziehe ich jetzt einfach mal die Linie drüber. Das ist dieses Bürgertum in den Himmeln. Er wusste, seine Heimat ist nicht hier in diesem Landstrich, den er sich dann mit dem Lot, seinem Neffen, geteilt hat. Der Lot hat es nämlich genau anders gemacht. Der hat sich sesshaft gemacht. Er hat geguckt, dass er sich da schön auch integriert, assimiliert und ist auch sehr krachend gescheitert. Ja. Aber wurde rausgeholt. Ja. Muss man auch sagen. Aber der Abraham hat es dargestellt. Es war ein Typus für einen Gläubigen, ja, der wirklich sagt, mir kommt es nicht darauf an, wo ich hier wohne. Ich weiß, es gibt eine andere Stadt, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Und so hat er die Erwartung ganz konkret gehabt, der Abraham, die auch in Philipper 3, Vers 20 ja drinsteht, Bürgertum in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Heiland, als Retter erwarten. Und das ist eine ganz elementare Eigenschaft oder Charakteristik unseres Glaubens, dass wir unseren Herrn Jesus Christus erwarten, dass er wiederkommt. Müssen wir gucken, wo wir stehen. Und dieses Wort, was da steht, für erwarten, im Sprachschlüssel habe ich es nachgeschlagen, apekdechomai, der Inbegriff des christlichen Hoffens, ist damit ausgedrückt, ja, und hat ein ganz wesentlichen Anteil an unserem Glauben. Unser Glaube ohne diese Erwartung ist gar nicht denkbar, ja, dass er wiederkommt. Und damit auch verbunden, das habe ich schon vorher zitiert, Römer 8, Vers 23, nicht allein, aber sie, die Schöpfung, die auch die Offenbarwerung der Söhne Gottes hat, da gehe ich jetzt nicht drauf ein, sondern auch wir selbst, wir Gläubige, die wir die Erstlinge des Geistes haben, auch wir selbst seufzen in uns selbst, erwartend die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Ja. Das ist also das, was dann auch passiert, dass nachdem Geist und Seele ja nicht sterben werden, wenn unser irdisches Leben endet, ja, aber unser Leib abstirbt, ja, und wir dann auch einen neuen Leib bekommen, davon ist in Philipper 3, 21 ja auch die Rede, diesen Herrlichkeitsleib, ja, dann ist auch die Erlösung unseres Leibes geschehen und die Sohnschaft an der Stelle dann auch vollkommen. Dann sind wir, nachdem wir auch im Rahmen des Entrückungsgeschehens dann vor dem Richterstuhl Christi geoffenbart worden sind, gereinigt worden sind, dann sind wir fähig, die Gegenwart und die Herrlichkeit Gottes auch zu ertragen und darin einzugehen und auch unseren Teil am Plan Gottes dann tatsächlich auch zu erfüllen. Ja. Und das ist unsere lebendige Erwartung, die wir haben, ja, und das führt uns dazu, dass wir schon jetzt hier auf der Erde diese Erwartung pflegen und natürlich auch in diesem Dienst, der dann mit der Vollendung des Leibes dann auch nochmal in eine neue Qualität kommt, den Dienst hier auch jetzt schon beginnen. Ja. Ich komme zum Schluss. Wir leben hier auf der Erde als solche, die ein Bürgertum in den Himmeln haben. Das bedeutet aber nicht, dass wir komplett aufs Jenseits nur bezogen sind und diesseits Flüchtige sind, ja, sondern, und dass wir jetzt schon quasi im Himmel leben, abgehoben von dem profanen irdischen Dasein, nein, dem sind wir noch unterstellt. Es ist eher umgekehrt so, dass unser irdisches Dasein eben ganz wesentlich, ganz konkret bestimmt werden muss von unserem himmlischen Bürgertum. Ein Leben, das ich als Fremdling hier auf der Erde führe, führe ich dadurch zwangsläufig auch viel bewusster. Wenn ich in eine fremde Umgebung komme, wo ich mich nicht auskenne, wo ich wirklich fremd bin, ja, da sind meine Sinne auch geschärft. Ja. Und da lebe ich viel bewusster mit geschärften Sinn, als wenn ich ein Einheimischer wäre. So ist es auch bei uns Gläubigen. Ja. Wenn wir uns unsere Fremdlingschaft bewusst machen, und das tun wir, wenn wir vom Geist Gottes bestimmt sind, dann wirkt sich das dann automatisch auf unser Verhalten aus. Also ich möchte eure Sinne schärfen für eure Fremdlingschaft, dass wir uns dessen bewusst sind, ja, dass wir hier wirklich auch Fremdlinge nur sind. Ja, und das sich auch in unserem Verhalten ausdrückt. Ja. Und ich glaube, das wird sehr einfach in nächster Zeit werden, weil wir werden sehr anecken, ja, wenn wir unseren Glauben bekennen, wenn wir Position beziehen. Und da möchte ich euch auch wirklich Mut machen. Nicht um des Aneckens willen, sondern um des Zeugnisses willen, dass wir dadurch sein können, dass wir sagen, wir glauben an Gott, an den Schöpfer, der hat einen Plan und der weiß, der hat Ordnungen gesetzt. Und wenn wir diese Ordnungen, die jetzt ganz fundamental untergraben werden, wenn wir diese außer Kraft setzen, dann wird uns das schaden. Da werden wir uns selbst ganz gewaltig ins eigene Fleisch schneiden. Das ist kaum vorstellbar, was da in Bewegung gesetzt wird. Und da haben wir auch durchaus den Auftrag, dahin zu stehen und zu sagen, das ist nicht richtig, das ist nicht so, wie Gott, der Schöpfer, der Urheber aller Dinge, sich das gedacht hat und wie er es will. Ja. Und so können wir dann am Ende des Dienstes noch die Stelle, auf die ihr vielleicht schon gewartet habt, noch lesen. Der Paulus hatte auch diese lebendige Erwartung für sich. Gleich am Anfang des Philipperbriefs, Philipper 1, schreibt er ab Vers 21, das Leben ist für mich Christus, das Sterben Gewinn. Wenn aber das Leben im Fleische mein Los ist, das ist für mich der Mühe wert. Und was ich erwählen soll, weiß ich nicht. Ich werde aber von beidem bedrängt, indem ich Lust habe, abzuscheiden und bei Christo zu sein. Also ganz konkret, sein Bürgerrecht einzufordern. Ja. Denn es ist weit besser, das Bleiben im Fleische aber nötiger um euretwillen. Also er hat gesehen, er hat noch einen Dienst zu tun, er wird noch gebraucht. Ja. Und wir sind bis heute Nutznießer davon, dass er noch im Fleisch geblieben ist, ja, und gewirkt hat. Ja. Und so hat es Paulus zum Ausdruck gebracht, und uns damit auch ganz klar seine persönliche Erwartung gesagt, ja, was sich ja Gläubige fragen, was ist denn, wenn ich sterbe, ja, abzuscheiden und bei Christo zu sein. Ja. Wir werden nicht den Herrlichkeitsleib gleich kriegen, wenn wir jetzt heute hier abscheiden. Ja. Das hängt ja mit der Entrückung zusammen. Aber wir müssen nicht ins Totenreich, wir müssen nicht in die Finsternis, wir werden direkt bei ihm sein. Ja. Und mit diesem wunderbaren Ausblick möchte ich schließen. Der Herr segne sein Wort. Amen.
Amen.
Ich bete noch. Herr Jesus Christus, ich möchte dir danken, dass du ans Kreuz gegangen bist, dass du gestorben bist, dass du gelitten hast und dass du auferstanden bist und lebst. Und dass das für uns auch die Garantie ist, dass wir als die, die wir dich in uns haben, deinen Geist in uns haben, dass wir auch den Tod nicht sehen müssen, nicht in die Finsternis müssen, sondern dass wir ja bei dir sein werden. Wir werden dich sehen, wie du bist. Das ist eine wunderbare Verheißung. Und so wie wir es jetzt gehört haben und gelesen haben, schenke, dass unser Bürgertum in den Himmeln unser Leben hier auf der Erde auch bestimmt und beeinflusst und wir uns wirklich in den Dienst stellen lassen für dich, als Ausführungswerkzeuge deines Willens und deines Heilsplans. Danke, dass du uns in deinem Wort deine Gedanken kundtust und hilf uns, dass wir immer mehr in deinen Spuren, in deinen Gedanken denken und weg von uns selbst geführt werden. Hab Dank, dass du uns kennst und liebst, dass du die Unsrigen kennst und liebst. Du weißt, die wir auf dem Herzen tragen, die dich nicht kennen, die auf Abwegen gehen, oder die auch krank sind. Ich möchte dich bitten, dass du dich ihrer erbarmst und dass wir nicht müde werden, für sie einzustehen. Und so segne uns auch an diesem Tag. Ich möchte dir auch unsere Kinder anbefehlen. Danken für die Kinderarbeit, die hier getan wird und dir auch den Spielenachmittag anbefehlen. Hab Dank, dass du gutes Wetter schenkst und schenke auch Bewahrung.
Ja.
Hab Dank dafür. Amen.
Amen. Amen.